Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
Frauen gehen mit ihren Geburtenzahlen runter. Man kann zusätzlich sehen, dass wir einen Clash zwischen Frauen, die gar keine Kinder mehr haben, und Frauen, die dann tatsächlich 3 Kinder und mehr haben. Das ist auch eine neue Entwicklung.
Warum kriegen die Leute keine Kinder mehr? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Jutta Almendinger.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Jede Woche ein frisches Thema, jede Woche eine neue Wissenschaftlerin für unsere Fragen. In der Sommerpause suchen wir nach neuen Ideen. Wenn ihr oder sie eine haben, nur her damit. Die Adresse ist tonspur@rheinische-post.de. Wir freuen uns, wie auch über Kommentare und Sterne. Danke übrigens, Petra, für das Kompliment zu den Hungerzeiten. Wir mochten die Folge auch total. Heute widmen wir uns einer Frage, bei der wir wissen, dass sie viele Menschen sehr belastet. Warum bekommen die Leute immer weniger Kinder? Wir wollen aber nicht über ungewollte Kinderlosigkeit reden, das tun wir auch irgendwann nochmal, sondern über Menschen, die einfach keinen Nachwuchs mehr wollen, um gut und zufrieden leben zu können. Warum ist es so? Zerfällt das traditionelle Familienbild vor unseren Augen? Müssen wir traurig darüber sein oder reden wir auch über neue Freiheit? Darüber spreche ich jetzt mit der Soziologin Jutta Almendinger. Sie ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Hallo, Frau Almendinger.
Hallo, Frau Weidenfeld. Freue mich.
Freue mich auch. Frau Almendinger, wir haben ein Thema, bei dem ich nicht so richtig sicher bin, ob wir uns darüber freuen sollten oder nicht. Wir haben das Thema Geburtenstreik. Junge Frauen, junge Paare in Deutschland bekommen so wenig Kinder wie noch ganz fast nie zuvor. Warum ist das so?
Aber ist denn das Wort Geburtenstreik das richtige Wort, Frau Weidenfeld? Also bei Streik heißt das, ich gehe auf die Straße und fordere etwas. So sehe ich das nicht. Frauen gehen mit ihren Geburtenzahlen runter. Man kann zusätzlich sehen, dass wir einen Clash zwischen Frauen, die gar keine Kinder mehr haben, und Frauen, die dann tatsächlich 3 Kinder und mehr haben. Das ist auch eine neue Entwicklung. Ich beurteile das als eine Reaktion auf die Rahmenbedingungen, die Deutschland bietet, und natürlich auch auf die Rahmenbedingungen, die viele westeuropäische oder westliche Staaten bieten. Das ist eine Entwicklung.
Jetzt sagen ja viele, das hätte nur mit den Krisen, also Corona, Ukraine, Krieg, Klima zu tun und das würde sich schon wieder erholen. Sehen Sie das auch so?
Nun, wir wissen es nicht genau. Unsere Daten von der Vermächtnisstudie zeigen ein klein bisschen was anderes. Da geht es jetzt weniger um die aktuellen Krisen, weniger darum, kann man überhaupt noch der Welt eine CO2-Belastung durch die Kinder zulasten oder könnte man den Kindern also das Leben in dieser anderen Welt zutrauen oder möchte man das überhaupt für die Kinder? Unsere Ergebnisse zeigen vielmehr, dass Frauen mittlerweile sehen, dass sie die Erwerbsarbeit und die Familie nicht so zusammenbekommen, wie sie das möchten. Also, dass sie gut ausgebildet sind, dass sie durchaus Karriereambitionen haben, dass sie mittlerweile auch sehen, dass Frauen und Karriere klappt. Mittlerweile gibt es viel mehr Vorbilder als noch vor 30, vor 40 Jahren. Dass das aber mit der Kinderbetreuung und auch mit diesen Halbtagsschulen und auch mit den Männern, die zu wenig Hand anlegen, so gar nicht zu realisieren ist und gehen weg von diesem Kinder und Karriere zu der Frage Kinder oder Karriere. Und dieses sozusagen Erodieren des Uns hin zu einem Oder ist das, was uns zu beschäftigen hat.
Darüber wollen wir gleich noch reden. Ich wollte nur vorher noch mal fragen, das ist ja kein Phänomen, was Deutschland alleine trifft, sondern selbst in Frankreich, das ja immer berühmt war für seine vorbildhafte Familienpolitik, gehen die Geburtenraten drastisch zurück. In Skandinavien gehen sie zurück, wo es eben Ganztagsbetreuung ganz selbstverständlich gibt und ein gutes Bildungssystem. Also kann man sagen, es ist nur schlechte Familienpolitik, die dazu führt und eben die Vereinbarkeitsfrage, die jetzt zunehmend anders beantwortet wird, oder gibt es so einen generellen Trend?
Nun, ich habe nicht gesagt, dass es eine schlechte Familienpolitik ist. Wenn wir auf die Familienpolitik kommen, würde ich sagen, es ist eine Familienpolitik, die an zwei unterschiedlichen Drähten zieht und keine klare Orientierung bietet. Was Frankreich, was andere Länder betrifft, sehen wir auch dort, dass Frauen nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer, tatsächlich Karriere zu machen. Sie haben viel bessere Möglichkeiten, auch erwerbstätig zu sein, dass man aber auch da die neue Zeit, nämlich das sich Anpassen des Arbeitsmarkts an neue Entwicklungen, die durch Digitalisierung, Dekarbonisierung gegeben sind. Also es kommt jetzt halt die Weiterbildung viel mehr rein, es kommt viel mehr auch gesellschaftliches Engagement rein, dass wir das mit der Arbeitszeitpolitik so nicht hinbekommen. Und was ich noch zusätzlich sagen würde, auch mit der demografischen Entwicklung, die mehr Zeit jetzt für eine älter werdende Gesellschaft braucht, also für die eigenen Großeltern oder Eltern, da müssen wir nochmal grundsätzlich nachdenken. Und das sind Faktoren, die auch in anderen Ländern eine sehr große Rolle spielen. Das hatte ich jetzt auch im Rahmen von GIEC, dem Gender Equality Advisory Council, wo diese Länder ja dabei sind, auch erfahren können bei unserer letzten Berichterstattung.
Sie haben in Ihrer Vermächtnisstudie, die Sie ja immer mal wieder machen, wo verschiedene Generationen befragt werden, für auch auf ihr Familienbild, ihre Vorstellung, was ist Familie, Familie und Beruf. Da haben Sie festgestellt, dass das Familienbild verblasst. Was heißt das?
Nun, das Familienbild verblasst dahingehend, dass man sich, ein bisschen mehr um sich kümmert und ein bisschen in der Richtung so von der nachgeholten Individualisierung jetzt auch auf Familienebene von dem, was Ulrich Beck damals schon anformuliert hat. Dass man sieht, ich muss mich um mich selbst kümmern und nur wenn ich mich um mich selbst kümmere, habe ich auch die Sozialabsicherung, die ich mir selbst erwirtschafte. Und auf das soziale System kann ich mich eigentlich weniger verlassen als noch von früher. Und auch auf die Haltbarkeit der Familie kann ich mich weniger verlassen als früher aufgrund des neuen Unterhaltsrechts.
Ist es nur das neue Unterhaltsrecht oder ist es etwas, was wir, wenn wir über Geburtenraten sprechen, auch eben bei jungen Frauen, jungen Familien oder jungen Paaren feststellen, die sagen, nee, Kinder gehören für uns nicht mehr notwendigerweise dazu, wenn wir uns ein gutes, erfülltes Leben vorstellen?
Ja, es sind die Freunde, die eine viel größere Rolle spielen als zuvor, aber es sind natürlich auch Hürden. Die Familien, mit denen wir gesprochen haben, weisen immer darauf hin, dass sie da eine andere Wohnung brauchen, dass es mit der Schulsituation schwierig ist. Sie haben dann wiederum in ihrem Freundeskreis Familien, die umziehen müssen, um die Kinder überhaupt in eine Schule zu bekommen, die auf ihre Kinder passt. Also diese ganzen Hürden und das Anspruchsniveau dessen, was man für eine gute Kindheit denkt, tun zu müssen als Eltern, hat sich ja auch nochmal dramatisch geändert durch den Druck auf das Bildungssystem. Also die Eltern, die nehmen wahr, dass sie heute mehr zu tun haben für die Kinder, dass sie mehr zu tun haben für so Doppelkarrieren als je zuvor und sagen sich, warum eigentlich? Ich kann doch mit meinen Freundeskreisen, ich kann doch in dem Kontakt mit meiner Nachbarschaft auch ein gelingendes Leben haben.
Wer kriegt denn heute noch Kinder und wer kriegt keine mehr?
Wir sehen eine soziale Ungleichheit dahingehend, dass Frauen mit einer eher niedrigen Bildung mehr Kinder bekommen als Frauen mit einer höheren Bildung. Auf der anderen Seite ist es so, dass Frauen, die eine hohe Bildung haben, ein hohes Einkommen haben, dann häufig auch mehr als zwei Kinder haben, also 3+ Kinder. Das liegt aber auch daran, dass sie sich das finanziell viel mehr leisten können, dass sie finanziell dann Kinderfrauen oder Au-pair-Hilfen mit reinnehmen, sodass sie tatsächlich einen Arbeitstag zuverlässig abdecken können und nicht in der Arbeit sitzen und denken, in jedem Moment klingelt das Telefon und man muss das Kind von der Kindertagesstätte abholen.
Und ist das ein Trend, den man der unwiderruflich ist, also dass praktisch nur noch entweder, oder nicht nur noch, aber überwiegend entweder sozial sehr gut gestellte Familien Kinder und mehr Kinder haben oder sozial schlecht gestellte, aber so dieses ganze Mittelfeld im Grunde diesen Stress auf die Dauer nicht ertragen will oder ertragen kann oder sich Alternativen sucht?
Ich finde, dass wir hier ein generelles Problem ansprechen, welches auch mit Kindern und Familienbildung zu tun hat, aber nicht nur. Ich beziehe das immer tatsächlich auf die Konstruktion des Gesamtlebensverlaufs. Und der ist ja in Deutschland nicht sehr unähnlich zu anderen Ländern, die Sie vorhin angesprochen haben, dass wir immer noch so eine Vorstellung haben, wir gehen in den Arbeitsmarkt, arbeiten dann kontinuierlich in bezahlte Erwerbsarbeit und gehen dann raus. Und dass wir so einen Subton haben, dass Frauen jetzt so wie Männer werden und sich diese etabliert männlichen Lebensverläufe aneignen, die dann aber ganz wenig Zeit lassen für andere Dinge. Wenig Zeit für Kinder, wenig Zeit für notwendige Weiterbildung, wenig Zeit für sich selbst, wenig Zeit für Freunde. Und dass dieses Lebensverlaufsmodell erodiert und meines Erachtens auch erodieren muss. Wir brauchen eine wesentlich größere Flexibilität oder man sagt auch hybride Situationen im Lebenslauf mit nicht nur Kindern und Erwerbstätigkeit, sondern auch Bildung und Erwerbstätigkeit, auch Ehrenamt und Erwerbstätigkeit, Pflege und Erwerbstätigkeit. Wir brauchen nicht mehr diese festen Altersgrenzen, sondern wesentlich fluidere Altersgrenzen. Das ist der Weg, der helfen würde. Und da sind dann diese Vereinbarkeitsfragen zwischen Kindern und Karriere nur ein Punkt. Und ich könnte es auch anders intonieren. Wir müssen hin zu einer Gesellschaft, die in der Tat angeht, die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, aber natürlich auch die zunehmende Ungleichheit, was Vermögensgrundlagen betrifft, zwischen unterschiedlichen Haushalten. Also hier spielt ja jetzt nicht nur die individuelle Person bei so einer Entscheidung eine Rolle, sondern tatsächlich auch die Haushaltssituation. Und da sehen wir, dass die Haushalte sich immer stärker unterscheiden dahingehend, dass durch dieses Gleich-zu-Gleich gesellt sich gern viel Vermögen bald und diese Kinder in Luxus aufwachsen, eigentlich überhaupt nicht erwerbstätig sein müssten, weil sie mit Immobilien geboren werden, während andere tatsächlich null anzufangen haben. Und das ist etwas, was sich auch durch alles zieht. Insofern finde ich es immer wichtig, über Familienpolitik zu sprechen. Auf der anderen Seite müssen wir viel stärker, als wir es im Moment tun, die Familienpolitik mit einer Umverteilungspolitik, die nicht nur eine Arbeitsmarktpolitik ist, sondern auch eine Vermögensumverteilungspolitik und eine Sozialpolitik zusammendenken, sonst zerreißt es unsere Gesellschaft.
Und das würde dann dazu führen, dass die Menschen wieder mehr Kinder bekommen?
Ich glaube schon, weil wir verschiedene Achsen damit aufweichen würden. Wir würden diese Stereotypisierungen, die wir ja gerade in Westdeutschland noch haben, das ist im Osten anders. Ich war vorgestern 6 Stunden auf dem Markt in Gera und habe mit Leuten im Rahmen des DFG und HRK-Projekts dort gesprochen. Das ist wirklich nochmal eine andere Situation. Aber im Westen ist es so, dass Frauen viel stärker stereotypisiert werden als Männer, dass es ihnen zugesprochen wird, nicht nur die Kinder in den ersten paar Monaten zu versorgen, sondern lebenslang eigentlich stärker als Väter an ihrer Seite zu sein. Wenn diese Unterbrechungen normal werden und wenn es nicht nur kinderbezogen ist, sondern auch aufgrund von anderen für Tätigkeiten relevante Dinge, dann haben wir diese Stereotypisierungen gegenüber Frauen abgedämpft. Und ich glaube, dass es dann tatsächlich zu einem mehr Miteinander von Vätern und Müttern kommt, aber auch zu einer größeren, ja wiederum Freude an Kindern. Die ist ja nicht ganz weg, sondern man kann sich ja Kinder gut im Leben vorstellen. Man findet es meistens aber, so unsere Daten, als zu kostenreich, nicht nur finanziell, sondern tatsächlich, was die Aufmerksamkeit betrifft, was das eigene Fortkommen betrifft und was Einengungen betrifft, der Urlaubsplanung, die Wohnungslage hatte ich schon beschrieben. Also ist es ein ganzes Bündel, welches man wie einen riesigen Berg mittlerweile sieht, den man gar nicht besteigen kann.
Und wenn wir jetzt nochmal die Grundsatzfrage stellen, warum macht man das denn überhaupt? Wir haben ja inzwischen eine ganze Menge an Möglichkeiten, Einwanderungsgesetz. Wir könnten ja auch sagen, warum soll man junge Paare, die keine Kinder sich leisten wollen oder sich leisten können oder glauben, sie können sie sich nicht leisten, warum soll man denen sozusagen ein Familienbild überhelfen, das im 20. Jahrhundert gebräuchlich war, aber heute vielleicht nicht mehr?
Ja, also ich würde auch nie eine pronatalistische Politik sozusagen unterstützen und so würde ich mich auch ungerne verstanden wissen. Wir wissen nur, dass viele Eltern eigentlich ganz gerne Kinder hätten und die Bedingungen der Möglichkeit nicht sehen. Und da bin ich dann eine Person, die sagt, also dann kann man doch auch die Bedingungen verändern, sodass sie, die Eltern oder die potenziellen Eltern, ja, ihren Wunsch auch erfüllen können. So, und das spricht nichts gegen Einwanderung. Wir sehen ja auch, dass eingewanderte Familien sich in ihrem Kinderwunsch dann den hiesigen Gegebenheiten anpassen, relativ schnell sogar. So mit Aufschulden hat es nichts zu tun. Wenn die keine Kinder wollen, warum sollen sie keine Kinder bekommen? Es gibt genügend Kinder auf der Welt und es würde wahrscheinlich auch international helfen, wenn wir mehr den Kindern, die in ganz ärmlichen Bedingungen, in ganz auch schrecklichen Situationen traumatisiert aufwachsen, hier ein neues Zuhause und eine neue Lebenswelt.
Das wollte ich fragen. Ich wollte fragen, ob das eben Familienpolitik oder eben diese Vorstellung, dass es ganz schrecklich ist, dass die Geburtenrate so stark gesunken ist, ob das wirklich eine schlechte Nachricht ist oder ob man eben nicht auch sagen kann, das ist der Lauf der Dinge in hochentwickelten Volkswirtschaften. Wir müssen gar nicht mehr so viel tun, um Menschen dazu zu bringen, junge Leute dazu zu überreden, sozusagen Kinder zu bekommen.
Wenn sie tatsächlich bereit sind, und das würde ich auf alle Fälle doch mir wünschen, dass man dazu bereit ist, die Welt tatsächlich global zu sehen und nicht nationalistisch zu sehen, also nicht nationengebunden oder regional. Wir vergleichen jetzt ja auch die Geburtenraten von Berlin mit Sachsen und sagt dann, um Gottes Willen, Berlin hat mit Hamburg die niedrigsten Geburtenraten, wie schrecklich. Ja. Also selbst wenn man es national sieht, kann man ja da ein bisschen den Stress daraus nehmen. Wenn man es global sieht, kann man ja wirklich einen humanitären Akt daraus machen, der angesichts wirklich Millionen von traumatisierten Kindern uns gut anstehen würden. Diese Kinder sind nicht dümmer als unsere Kinder. Diese Kinder können genauso in dem Bildungssystem Erfolg haben und uns helfen. Wenn man es national sieht, und das tut man meistens, verbindet man natürlich mit dem Rückgang der Kinderzahlen tatsächlich einen neuen Stress auf unser Rentensystem, auf unsere Krankensicherung und auf die soziale Sicherung insgesamt. Daher kommt sozusagen dieses Krisennarrativ.
Ist die Diskussion vor allem getrieben wegen der Sorge um die Stabilität der Sozialsysteme in der Zukunft?
Also sie ist mit Sicherheit mitgetrieben. Ich unterrichte im Moment Demografie und die Leute, die ich hier zum Gast habe, die argumentieren schon, bei weitem nicht alle, aber viele argumentieren, wir brauchen Kinder, um tatsächlich unser Umlagesystem stabil zu halten. Das sehen wir jetzt, ja, weil mit diesem Rausgehen der Babyboomer, was da an Stress in den Sozialsystemen reinkommt. Und von daher perpetuiert man mit diesem, wie Sie sagten, dieser Geburtenstreik, das ist sozusagen ja also ein weiterer Nadelstich ins Herz der Sozialversicherung, so wie sie im Moment aufgebaut ist.
Vor allen Dingen, danke schön für die Erklärung, danke für die Einordnung und danke auch für die klaren Worte zum Sozialsystem. Danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr. Tschüss.
Danke Ihnen und euch fürs Zuhören. Wir machen jetzt ein bisschen Sommerpause. In Nordrhein-Westfalen haben die Ferien angefangen. Und in diesen Ferien gibt es von uns ein Best-of der Lieblingsgespräche. Und Ende August sind wir dann wieder mit frischen Sachen da. Bis dahin, schöne Ferien, einen wunderbaren Sommer. Ihre und eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.